Lass du mich stille werden, mein Herr und Gott. Nur deine Stimme hören in Glück und Not. Hilf uns, dass wir auch heute deine Botschaft recht hören. Und nicht nur mit den Ohren hören, sondern dass das Herz in Bewegung kommt. Dass wir von deinem Wort ganz tief innerlich getroffen werden. Danke, dass du uns sagen lässt, in dir liegt die ganze Hoffnung unseres Lebens. Wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Das ist das große Vorrecht der Gotteskinder. Mach uns das groß jetzt in dieser Stunde. Herr, wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Amen. Amen.
Wir wollen zu diesem Hauptwort Gottes Hoffnung zwei Stellen aufschlagen. 1. Johannes 3, Vers 3. Nein, wir lesen Vers 1 bis 3, 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich gleich wie er auch rein ist. Und dann noch 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Liebe Freunde, wenn es um Fragen des Lebens geht, um Fragen meines einzigartigen Lebens, das jedes von uns führen muss, und um die Frage nach dem lebendigen Gott, da kann man doch erwarten, dass man sich orientiert nach dem Sinn dieses Lebens. Der lebendige Gott hat es uns so deutlich sagen lassen, dass es eine Bösartigkeit ist, wenn man jetzt so redet, als wüsste man überhaupt nicht, was gespielt wird. Wir haben es heute Morgen jetzt gehört, gleichsam das Vorwort für diese Stunde jetzt. Als wäre alles nur religiöser Dunst, als wären wir nur ein paar klugen Fabeln gefolgt. Nein, der lebendige Gott hat seine Karten offen auf den Tisch gelegt und sagt, ihr sollt genau wissen, was das Ziel meiner Wege ist. Männer und Frauen sollen wissen, das Ziel unseres Lebens nach Gottes Willen. Und deshalb haben wir heute das Hauptwort Hoffnung gewählt. Es fehlt ein gewaltiges Stück in unserem Christenleben, wenn wir keine lebendige Hoffnung haben. Ein ganz gewaltiges Stück. Christsein ohne lebendige Hoffnung. Und das soll uns jetzt beschäftigen. Hoffnung. Missionar Hoffmann, der unter den Papuas gearbeitet hatte, missioniert hatte in Neuguinea, der suchte lange nach, in der eingeborenen Sprache, nach dem Wort Hoffnung. Er fand in der eingeborenen Sprache kein Wort für Hoffnung. Da war nichts drin. Und da berichtete er, wir übersetzten dann statt Hoffnung warten. Aber wir hatten das Gefühl, das trifft's nicht. Das Wort warten ist zu wenig. Hoffnung. Nun, die Missionsleute, die mussten ihre drei Kinder in der Heimat zurücklassen. Und dann wurde ihnen in Neuguinea noch ein Knäblein geschenkt. Und dieses Kind starb nach einem Jahr. Es wurde schwer krank und starb den Missionsleuten. Und da sagt der Missionar Hoffmann, und da hobelte ich Bretter zum Sarg meines Kindleins. Und da fiel eine Träne um die andere auf die Bretter. Und da war ein Eingeborener, ein Papua. Und er stand daneben und sah es. Und er sagt teilnehmend, dein Sohn ist tot. Werdet ihr uns jetzt auch verlassen? Nein, sagt der Missionar. Ja, aber dann werdet ihr auch sterben. Was dann? Was wird aus euren Kindern zu Hause? Nun, unsere Kinder sind in Gottes Hand. Nach einer Pause sagt der Mann, o Missionar, was seid ihr Jesus-Leute doch für Leute? Ihr habt andere Herzen als wir. Aber Geld, ihr könnt durch den Horizont sehen. Ihr seht weiter als wir. Ihr könnt durch den Horizont sehen. Da leuchtete es bei dem Missionar auf. Das ist Hoffnung. Durch den Horizont sehen, das ist Hoffnung. Dann hat er also das Wort für seine Übersetzung, das Wort Hoffnung. durch den Horizont sehen. Liebe Freunde, es gibt ein Wort, das hat der Unglaube nicht in seinem Lexikon. Das Wort Hoffnung. Das Hauptwort Gottes, Hoffnung. Durch den Horizont sehen, eine Vision haben. Ja, was sind doch die Jesus-Leute für Menschen? Die haben das Wort Hoffnung. Die Hoffnung wächst aus dem Glauben und ist Frucht des Glaubens. Das werden wir in dieser Stunde sehen. Für uns gläubige Christen ist es so wichtig, dass wir in unserem persönlichen Leben eine lebendige Hoffnung haben. Dass wir auch in unserem Dienst das Ziel im Auge behalten. Es geht um das ewige Leben. Hoffnung gleich ewiges Leben. Um das ewige Seligwerden und Seligsein. Hoffnung. Die Bibel nennt das Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Das ist Hoffnung. Ich möchte jetzt wieder drei Abschnitte machen, wie jeden Tag. Ist für uns so wichtig. Die Ordnung unserer Gedanken beim Bibellesen ist wichtig. Erstens die Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Da dürfen wir zuerst mal über das Negativ reden. Die Hoffnungslosigkeit. Dann wird uns das Positiv aufleuchten. Zweiter Abschnitt, der Weg zu einer lebendigen Hoffnung. Und der dritte Abschnitt, das Ziel der Hoffnung, ewiges Leben. Oder auch die Vollendung des ewigen Lebens. Nun zum ersten, Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Sobald wir diese Frage aufwerfen, begegnen wir einem großen Wirrwarr und Durcheinander an Vorstellungen über das ewige Leben. Das sind zunächst Menschen, die behaupten, nach dem Tod sei alles aus. Pfarrer Holz berichtet, wie ihm ein Mann begegnet ist. Der habe ihm gesagt, mir ist alles recht, wenn man mich nach meinem Tod in eine alte Margarinekiste steckt und im öden Sand verscharrt, damit ich möglichst schnell verwese. Das ist die einzige sinnvolle Antwort auf den Tod. Der Mann sagt selbstverständlich, glaube ich nicht an ein ewiges Leben. Hoffnungslos. Man hat den Eindruck, das ist sehr oberflächlich geredet. Nimm schon das Bier. Aber im tiefsten Grund steckt dahinter eine Angst. Denn jeder Mensch, auch der, der so schwätzt, jeder Mensch weiß, der Geist verfault nicht in einer Margarinekiste. Der verfault nicht in einem Sarg. Ob da nicht eine versteckte Angst dahinter sich verbirgt, hinter dieser Redensart, Man will sein Gewissen beruhigen, weil es immer wieder sagt, wenn aber doch, wenn aber doch. Hoffnungslose Menschen, arme Menschen. Wenn wir die Menschen fragen würden, ob sie sich lieber wünschen, dass die Seele im Jenseits fortlebe oder dass es mit dem Tod alles aus sei, so würden wohl die meisten antworten, ich wünsche, dass mit dem Tod alles aus ist. Angst vor dem lebendigen Gott, vor seinem Gericht. Daher kommt es auch, dass Gelehrte und Ungelehrte zu allen Zeiten sich den Kopf zerbrochen haben, um endlich den Beweis zu entdecken, dass es mit dem Menschen nach dem Sterben aus ist. Für ungezählte moderne Menschen besteht diese Frage überhaupt nicht mehr, weil sie ausgefüllt sind mit den glänzenden Dingen dieses Lebens. Macht euch das Leben gut und schön, kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Diese Frage wäre für sie nur eine lästige Störung in ihrem hemmungslosen Lebensgenuss. Sie haben kein Morgen. Sie haben nur ein Diesseits. Sie haben kein ewiges Leben. Eine andere Art von Menschen sagt, ich bin vom Fortleben nach dem Tode überzeugt. Aber das ist auch zu wenig. Diese Menschen ziehen die Konsequenz nicht daraus. Sie haben kein Morgen. Sie haben keine Hoffnung. Und dann gab es zu allen Zeiten Menschen, die die Frage umgetrieben hat, was muss ich tun, dass ich selig werde? Eine Frage, die aus einem beunruhigten Herzen kommt, das unbedingt Antwort suchte. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Was sollen wir tun? Diese Frage, Kapitel 16, Vers 30 in Apostel. So, was soll ich tun? Das Gewissen ist erschrocken vor dem heiligen Gott. Sie wissen, so wie wir sind, können wir vor Gott nicht bestehen. Und auf diese Frage suchen wir jetzt eine Antwort. Damit zum zweiten Abschnitt, der Weg zu einer lebendigen Hoffnung. Wie bekomme ich hier unten schon ewiges Leben? Hier in diesem Leben, wie bekomme ich da ewiges Leben? Der Weg zu einer lebendigen Hoffnung. Die meisten denken beim ewigen Leben an das jenseitige Leben. Nein, das ewige Leben nimmt hier schon seinen Anfang. Man muss das ewige Leben mitbringen in die Ewigkeit. Dadurch wird nämlich Angst beseitigt. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Die Traurigkeit derer, die keine Hoffnung haben, die lassen sich einmauern vom Leid. Ich habe Hinterbliebene getroffen, Angehörige von Verstorbenen, von Heimgegangenen, die lassen sich einmauern ins Leid. Sie haben keine Hoffnung. Lasst euch nie einmauern ins Leid, in die Traurigkeit einmauern. Jeder Mensch von uns hat sicher schon eine ernste Stunde erlebt bei irgendeinem Anlass, in der er nicht anders konnte, als vor Gottes Angesicht schonungslose Abrechnung zu halten, mit dem Ergebnis, ich kann so vor Gott nicht bestehen. Wo wäre ich jetzt, wenn ich gestorben wäre? So gewinnt der Gedanke an das Sterben und an das Danach etwas Beängstigendes. Da fehlt die Hoffnung. Da fehlt die lebendige Hoffnung. So gewinnt der Gedanke danach etwas Beängstigendes. Das hat zu allen Zeiten die Menschen umgetrieben. Gibt es eine Möglichkeit, dass mir Gott meine Sünde vergibt? Dass keine Vergeltung kommt? Gibt es da einen Weg, dass keine Vergeltung kommt? Wird da nicht eine Stunde kommen, wo alles aufgerollt wird in meinem Leben? Nein. Meine Sünden, die vergeben sind, die sind versenkt im Meer, wo es am tiefsten, die werden doch nicht mehr aufgerollt. Was bedeckt ist, was vergeben ist. Nicht mehr. Dass Gott mir keine, dass in meinem Leben keine Vergeltung kommt. Niemand konnte diese Frage beantworten. Und da kam die Stunde, wo Jesus am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Was das bedeutet, hat einmal Wilhelm Busch in einer Begegnung erlebt. Er sitzt dem Hausherrn gegenüber bei einem Konfirmandenbesuch. Da gibt es zwischen dem Vater des Konfirmanden und Wilhelm Busch ein Gespräch. Der Mann sagt, mein Junge muss ein Lied lernen. Mein Herr, was du erduldet, ist alles meine Schuld. Das habe ich versiebt oder so ähnlich. Ich habe das Zeug auch einmal gelernt und konnte nichts damit anfangen, sagt der Vater. Ist denn die Kirche gar nicht weitergekommen als so weit, dass wir immer noch mit dem Kram hausieren gehen? Mit Golgatha kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich war Gerichtsoffizier. Wenn einer was versiebt hatte, dann gab's einen Anpfiff und damit war die Sache erledigt. Man braucht doch nicht gleich von Sünde reden. Gott wird das auch nicht anders machen. Busch hörte sich dieses Gespräch an und das sagt er. Sieh, das ist aber allerhand. Wenn Sie Ihre Untergebenen mit einem Anpfiff heimgeschickt haben. Nein, nein, sagt der Gerichtsoffizier, wenn einer etwas begangen hat, dann wurde er nach dem Recht bestraft, natürlich. Busch richtet sich auf. Bei Gott gibt es auch ein Recht. Wer die 10 Gebote übertritt, wird verurteilt. Gott ist gerecht und sie gehen auch ihrer Verurteilung entgegen vor Gott. Der Mann lacht. Dann sagt Busch, ich habe meine Verurteilung schon hinter mir. Freigesprochen, sagt der andere, nein. Todesurteil, sagt Wilhelm Busch. Ich habe das Todesurteil, mein Todesurteil, unterschrieben. Ich konnte es, weil neben mir ein Bürger stand, der für mich einsprang und die Todesstrafe für mich trug. Ein Bürger? Sagt der Offizier. Wer ist denn das? Jesus von Nazareth. Jesus von Golgatha. Und nun können Sie auch Ihr Urteil bekommen. Nehmen Sie es an. Halten Sie sich an den Bürgern von Golgatha. Oder ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken, sagt Wilhelm Busch. Da sagt der Mann, jetzt geht mir ein Licht auf. Also, dann gehen Sie auf dieses Licht zu, sagt Wilhelm Busch. Das ist der Weg zum ewigen Leben. Hier. Hier, in diesem Leben. Liebe Freunde, wenn ich euch hier meine Sünden hinlegen würde, die Sünden meines Lebens, die Sünden meines ganzen Lebens und meiner Sehnsüchte. Und dann würde ich euch bitten, helft mir doch. Helft mir doch, dass ich diesen Pack loskriege, diesen Pack. Helft mir doch, dass alle meine Sehnsüchte gestillt werden und keins von euch wäre in der Lage, mir zu helfen. Und das hat Jesus getan. Der hat meinen ganzen Pack, und das ist viel, weggenommen. Das hat Jesus getan. Ich denke an ein Gespräch mit einem unserer Jungen. Wir haben über seine Schuld gesprochen, über seine Sünde gesprochen. Ich habe mit ihm gebetet, die Vergebung zugesprochen und dann ist er gegangen. Und gleich stand er wieder unter der Tür, kam er wieder herein und dann sagt er, ja, Karl, dann ist gerade, als hätte ich nicht gesündigt. Was hättet ihr ihm gesagt? Dann ist gerade, als hätte ich nie gesündigt. Ja. Das hat er getan, er. Ewiges Leben hier schon, durch die Vergebung der Schuld. Jeder Einzelne steht vor der Entscheidung, ob er es ergreifen will oder ablehnen will, was dort auf Golgatha geschehen ist. Wer im Glauben an Christus sich ihm hingibt, in dem macht Jesus Wohnung. Von Stund an hat er in Jesus ewiges Leben. Von Stund an hat er seine Sünde weggenommen. Von Stund an gehört er dem Herrn. Freunde, so haben wir in Jesus hier schon und jetzt ewiges Leben. Das darf ich mitbringen. Wohl regieren in meinem Leib Kräfte des Todes und die führen zu der allmählichen Auflösung. Aber gleichzeitig tragen wir in uns ein neues Leben durch den Heiligen Geist, Kräfte des ewigen Lebens. Und die sind stärker als Todeskräfte. Die Kräfte des ewigen Lebens strömen uns zu durch Gebet, durch Wort, durch Gemeinschaft, im Dienst für den Herrn, durch das heilige Abendmahl. Sind wir hier treu, dann gewinnen diese Kräfte die Oberhand in uns. Im Blick auf Christus wird alle Todesangst überwunden. Beständig auf Jesus blicken. Immer inniger mit ihm vereint sein. Das ist unsere Vorbereitung. So genießen wir bis ins Sterben hinein und durch das Sterben hindurch den Besitz des ewigen Lebens. Ewiges Leben dort. Zu der Hoffnung gehört das Wissen um das ewige Leben dort. Liebe Freunde, es hilft die schönste Goldschrift auf unserem Grabstein nichts. Hier ruht in Gott. Wenn ich nicht gelebt habe in Gott, dann kann ich nicht ruhen in Gott. Haben wir hier kein ewiges Leben, dann haben wir dort keine ewige Seligkeit. Mit dem Abscheiden beginnt die Fortsetzung des ewigen Lebens. Wohl weiß ich um die mancherlei Lehrmeinungen und Ansichten auch der Gläubigen. Aber hier geht es ja nicht um einen lückenlosen Lehrvortrag. Den möchte ich nicht halten, sondern ich möchte den Weg zeigen, den Weg zu einer lebendigen Hoffnung. Und damit zum Dritten das Ziel der Hoffnung, ewiges Leben oder die Vollendung des ewigen Lebens. Die neue Stellung zur Ewigkeit, zu einer lebendigen Hoffnung. Alfred Salomon erzählt, ein Mann kam zu dem Pfarrer, um sich zu verabschieden. Er war Flüchtling aus dem Osten und besaß nichts mehr. Vor 3 Jahren wanderte sein ältester Sohn mit seiner jungen Frau aus nach Kanada. Dann kamen Briefe aus Winnipeg von harten Wochen, Schwierigkeiten mit der Sprache, keinen Unterschlupf. Und dann fand er eine gute Stellung als Metallpolierer in Kanada. Und sie konnten an die ersten Anschaffungen denken. Sie wohnen jetzt in einem Häuschen für sich und sparen, dass sie die Eltern nachkommen lassen können. Der Mann sagt, Gerd, so hieß sein Sohn, Gerd hat uns den Weg bereitet. Die Augen des Vaters leuchteten. Nur weil der Sohn schon drüben ist und mir helfen wird, kann ich es riskieren. Freunde, das ist Hoffnung. Weil der Sohn schon drüben ist. So schreibt der Petrus, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten habe ich eine lebendige Hoffnung. Der Sohn ist drüben. Ist das nicht wunderbarer Grund für uns? Hoffnung. Er ist vorausgegangen. Er bereitet alles vor. Die Überfahrt ist bezahlt. Nicht mit Geld, sondern mit seinem Blut, mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Deshalb kann ich es riskieren. Das ist lebendige Hoffnung. Mit der Vergebung ist dem Tode die Macht genommen. Er hat dem Tode die Macht genommen durch die Vergebung und hat Leben und unvergänglich Wesen ans Licht gebracht. Ziel der Hoffnung, ewiges Leben, die Vollendung des ewigen Lebens. Man weiß, der Tod ist der Sünde Sold. Aber man weiß auch, mir ist vergeben, damit ist dem Tode die Macht genommen, damit ist der Tod der Durchgang zum Leben. Das Todestor zum Leben hindurch. Diese Hoffnung bringt mehr. Diese Hoffnung bringt Erbe. Die lebendige Hoffnung führt dort. Dort ist ein Erbe für mich bereit. Für dieses Erbe habe ich ein Pfand. Das Pfand des ewigen Lebens. Wisst ihr, was das Pfand ist? Des ewigen Lebens. Der Heilige Geist. Er hat uns das Pfand, den Heiligen Geist, gegeben. Das trage ich ja bei mir. Ich habe ein Recht auf mein Erbe. Sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben. Er will uns nicht als Lakaien und als Knechte oder Sklaven, sondern als Kind. Dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Oh, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen. Welch eine Herrlichkeit, aus Liebe vorherbestimmt, aus Liebe gezeugt. Wir können uns diese Herrlichkeit, diese Fortsetzung nicht groß genug vorstellen. Aus der geschlossenen Knospe des ewigen Lebens auf dieser Erde blüht die Rose des ewigen Lebens dazu. Hier nur eine Knospe. Dort die Rose des ewigen Lebens. Lassen wir die Heilige Schrift reden. Sie sagt uns, wir werden frei sein von dem Leib der Sünde, des Todes und der Krankheit. 2. Korinther 5, Vers 8. 2. Korinther 5. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, außer dem Leib zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. Frei von Schuldband, Gebundenheit, frei von Befleckung, hinter uns liegt das Todestal mit seinen unsäglichen Schmerzen, daheim beim Herrn im Vaterhaus. B. Wir haben Gemeinschaft mit den Frommen des Alten und Neuen Testaments. Lukas 13, Vers 28 und 29. Es werden kommen, vom Morgen und vom Mittag, die zu Tische sitzen werden. Reiche Gottes, da freuen wir uns. C. Wir werden ihm dienen, Tag und Nacht, Offenbarung 7, 9, aufschlagen über das gewaltige Erlösungswirken Gottes. Auch Engelchöre stimmen mit ein. Als alles schweigt, da fragt der Seher Johannes, wer sind diese? Woher sind sie denn gekommen? Und die Antwort?
Als große Priester.
Diese sind's, die gekommen sind aus der ganzen Mühsal des Erdendaseins. Haben ihre Kleider gewaschen, also waren sie dreckig. Sie haben ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes. Darum sind sie auch im Fortleben der Seligkeit nicht untätig. Sie haben ihren Platz in seinem heiligen Tempel, in herrlich fruchtbarem Dienst. Wir werden in der Ewigkeit im Dienste stehen, in einem vollendeten Dienst. Wunderbar. Wir werden ihm dienen. Er wird sie leiten zu den lebendigen Wassern. Er wird über ihnen wohnen, Offenbarung 21. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Offenbarung 21. Er verwandelt alles Weinen in Lobgesang. Ewiges Leben, du herrliches Wort. Steht in der Schrift. Ich will euch doch nicht etwas sagen, was gar nicht in der Schrift steht. Er sagt auch, was das Ziel unserer Hoffnung ist. Wir seien wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe. Christus, der Erbe des Alls, Miterben des Alls sind wir also. Ein unermessliches Erbe werden wir einst mit Christus erben, ist lebendige Hoffnung. Unser Erbrecht liegt in der Kindschaft. Und auf die Kindschaft folgt notwendig auch die Erbschaft. Mit Erben Jesu Christi. Was erbt der Christus? Das All. Wir erben mit. Man wird Kind und Erbe durch Wiedergeburt. Die Schrift sagt noch mehr. Wir seien mehr als die Engel. Hebräer 2, die Engel sind ausgesandt zu Dienst derer, die ererben sollen die Seligkeit. Hebräer 2, Vers 7. Engel, starke Helden, ausgesandt. Aber keine Kinder. Engel sind dienstbare Geister, aber keine Kinder. Liebe Geschwister, ich schäme mich, dass ich so lang widerstrebt habe. Ich schäme mich auch, dass ich oft so verzagt gewesen bin im Irdischen. Und da ist Hoffnung, und da ist Leben, und da ist Leben in Vollkommenheit, und da ist Leben in der Herrlichkeit. Ich habe mich abgehärmt ums Vergängliche. Gell, da müssen wir uns schämen. Müssen wir uns schämen. Wenn eins unter uns ist, das die Gotteskindschaft ablehnt, dem möchte ich sagen, denk daran, was du aufs Spiel setzt. In was besteht das Erbe, alle Herrlichkeit? Zu Hause sein beim Vater. Gezeichnet an der Stirn, Offenbarung 3, Vers 12. Offenbarung 3, Vers 12. Leset einmal den Vers.
Der Überwindete will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den neuen.
So, ich will auf ihn schreiben. Ich will ihn zeichnen. Paulus nennt diesen Zustand in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet. Denen, die ihn lieb haben. Nicht die rechtschaffen sind, sondern die ihn lieb haben. Das ist mehr. Die Vollendung des ewigen Lebens. Und nun weitet sich unser Blick. Gott ist nicht nur der Anfänger, der Schöpfer alles Lebens, sondern er ist auch der Vollender. Das lesen wir in Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, der wird's vollenden. Es geht hier um eine Vollendung. Er bringt dieses Leben zur letzten Entfaltung. Am lieben jüngsten Tag, wie ihn Martin Luther nannte, beginnt die Vollendung. Wir müssen uns keinen Tag mit 24 Stunden vorstellen. Wir lernen aus der Heiligen Schrift in einem großen Zeitabschnitt zu denken. Am letzten dieser Zeitabschnitte in der Frühstunde des jüngsten Tages, da findet die erste Auferstehung statt. Ich will es einmal mit groben Zügen schildern, die Vollendung der Hoffnung. Also die erste Auferstehung, Offenbarung Kapitel 20, Vers 5. Evangelium aller Welt verkündigt ist und die Herrschaft des Antichristen zu Ende geht, dann kommt die Katastrophe über sein Weltreich durch die Ankunft Jesu. Die noch lebenden Jünger und Jüngerinnen Jesu werden verwandelt werden. Das ist die Entrückung. 1. Korinther 15, Vers 22 ist von der Entrückung die Rede. 1. Korinther 15, Vers 52.
Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt.
So, wir werden verwandelt. 1. Thessalonicher 4, 17.
Wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hineingerichtet werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Und werden also bei dem Herrn sein, alle Zeit.
Wir werden also bei dem Herrn sein, alle Zeit. Entrückung derer, die noch da sind, wenn Jesus wiederkommt. Auf der Erde nimmt das Tausendjahrreich seinen Anfang, das letzte strahlende Jahrtausend der Weltgeschichte. Satan ist gebunden im Abgrund. Offenbarung 20, 1 bis 3. Da steht, dass Satan gebunden ist. Sichtbar breitet sich auf der Erde die Gottesherrschaft aus. Vorausgesagt schon von Jesaja im Alten Testament, Jesaja 4, Vers 60 bis 62. Da ist diese Gottesherrschaft sichtbar auf Erden ausgebreitet. Und dazwischen erfüllt sich das Wort Philipper 3, Vers 21. Da steht, welcher unseren nichtigen Leib verkehren wird. Das Verwesliche wird anziehen, die Unverweslichkeit. Unser Geist wird seinen Leib bekommen. Das ist unserem Pfarrer Oetinger so groß gewesen. Die Geistleiblichkeit. Wir werden also nicht Geist bleiben, sondern unser Geist wird den Leib anziehen, einen verklärten Leib. wunderbaren Leib, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird. Philipper 3, 21. Die Seligen des Himmels entbehren des Leibes, und jetzt ist die Stunde da, wo sie verklärt den Leib zurückbekommen. Die Teilhaber der ersten Auferstehung werden mit ihm regieren 1000 Jahre. Eine Arbeit mit der Fülle des Geistes. Liebe Freunde, in der Frühstunde des jüngsten Tages wird das bekehrte Israel den Auftrag Gottes ausführen. Zur Weltmission. Den wird Israel ausführen. Freunde, wir haben keinen Fahrplan, aber wir haben einen Heilsplan. Ich habe es mal versucht, die Vollendung der Hoffnung mit ein paar Federstrichen uns vor Augen zu führen, damit wir unsere Hoffnung mehr anstreben. Es ist wie bei einem Bergsteiger, der das Schönste noch vor sich hat, nämlich den Gipfel und die Aussicht. Nach der letzten Gnadenzeit, wo die Völker ungestört sich für Christus entscheiden konnten, dann wird Satan los und dann kommt die letzte Bewährungsfrist. Alle Erdenbewohner, die ihre Gnadenzeit versäumt haben, sammelt der Satan zum letzten Angriff gegen Christus und seine Gemeinde. Doch fällt Feuer vom Himmel. Offenbarung 20, Vers 9 und 10. Jetzt findet die allgemeine Auferstehung statt und das Weltgericht. Der totale Sieg Christi ist da. Ein ungeheures Geschehen, ein Drama ohnegleichen spielt sich ab. Der Atem stockt einem, der Verstand steht still, wenn solches geschieht. Alle feindlichen Mächte weggetan, vernichtet. Der letzte Feind, der Tod, gehört der Vergangenheit an. Nur ein Reich besteht, ein Gottesreich. Nur ein Name, der Name des Lammes, wird gerühmt. Neuer Himmel, neue Erde. Nur eine Stadt ist da, die Stadt ohne Tränen. Das ewige neue Jerusalem. So hell, dass alles überstrahlt. Das ist das letzte Hochziel des Heilsplans Gottes. Johannes malt dieses Bild dieser Stadt aus in Offenbarung 21. Aber wir fühlen beim Lesen, der Johannes, der ringt mit der menschlichen Sprache. Es ist unaussprechlich. Da reicht unsere Sprache nicht, um diese Herrlichkeit zu beschreiben. Er holt die letzten menschlichen Vergleiche. Nur kurz kann ich dieses Bild nachziehen. Vergebt mir mein menschliches Versagen. Das letzte Hochziel des Heilsplans Gottes. Er zeichnet die Hauptstadt der kommenden Welt wie einen riesigen Berg in Form einer Pyramide. Mit 4 Seiten. Die Tore, die Mauern, blitzender Diamant. Über der Mauer terrassenförmig, wie eine Bergspitze, das neue Jerusalem. In der Mitte fließt der Lebensstrom. in ewiger Frische. Die Spitze der Thron Gottes und des Lammes. Sie hat die Herrlichkeit Gottes. So kann Johannes bloß sagen, in menschlicher Sprache. Ihr Licht leuchtet wie Jaspis, in strahlendem Glanz der Lichtherrlichkeit. Das ist Vollendung unserer Hoffnung. Und da sagt Johannes, als Mahnung ein jeglicher, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Der reinigt sich. Denn es wird nichts Gemeines und nichts Unreines in die Stadt Gottes gehen. Nichts. Der Dichter sagt, Schmerz, Seufzen, Leid wird ferne weichen. Es wird kein Tod uns mehr erreichen. Wir werden unseren König sehen. Er wird am Brunnquell uns erfrischen, die Tränen von den Augen wischen. Was unaussprechlich wird geschehen. Und all diese Herrlichkeit unserer lebendigen Hoffnung nützt nichts, wenn wir nicht dabei sind. Nützt nichts, wenn wir nicht dabei sind. Darum ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass mich auch dabei sein. Und wenn die Heiligen auferstehen, dann lass mich auch dabei sein. Und wenn sie stehen um deinen Thron, dann lass mich auch dabei sein. Und wenn das Buch geöffnet wird, dann lass mich auch dabei sein. Und wenn man singt Halleluja, dann lass mich auch dabei sein. Wir wollen beten. Herr, du hast uns die ganze Fülle gezeigt. Du hast uns zuerst die Tiefe der Hoffnungslosigkeit gezeigt. Menschen, die keine Hoffnung haben, die in Trauer einhergehen, eingemauert sind in das Leid und in das Irdische. Menschen, die keine Hoffnung haben. Und in diese Hoffnungslosigkeit herein hast du uns einen Weg gegeben zum ewigen Leben. Hier schon, zum ewigen Leben dort und zur Vollendung deines Heilsplanes. Herr, lass unsere Hoffnung eine lebendige sein. Amen. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, hören Sie, staunen Sie. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wissen Sie warum? Weil er sich hier dem Wort gestellt hat und das Wort durchrichtet uns hier schon in dieser Welt. Und wir kommen nicht ins letzte Gericht. Wenn wir uns hier dem Wort stellen, das hat Jesus gesagt. Und das ewige Leben, Bruder Wetzler hat es so deutlich gesagt, greift herein in dieses mein Erdenleben.
Und jetzt wollen wir singen. Wir haben einen Felsen. Darf ich den Bobby rauslassen?
Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Wir haben Wehr und Waffen in jedem Kampf und Streit. Wir haben eine Wolke von Gottes Herrlichkeit. Wir haben eine Speise der Welt hier unbekannt. Wir haben einen Schatten im Eisen Sonnenbrand. Wir haben eine Quelle, die niemals übersieht. Wir haben Nacht zum Tragen, die keiner was verliert. Wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld. Von mir, von